Corso. Kunst und Pop.
Mit Paulus Müller und
Christoph Jacke.
Herzlich willkommen zum Corso Podcast.
Hallo.
Die Spaltung zwischen E und U, die Spaltung zwischen etabliert und der freien Szene ist verheerend. Und ich glaube, es braucht einen Aufbruch in die Wirklichkeit, dass wir endlich kapieren, wie reich uns die Vielfalt macht.
Hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth gesagt, zuständig für die Kulturpolitik der Bundesregierung. Ihr war schon beim Amtsantritt wichtig, nicht zwischen Hoch- und Subkultur zu unterscheiden. Die Frage ist nur, was bringt das, wenn die oberste Kulturpolitikerin sowas sagt? Kann das eine lang eingeübte Realität verändern? Spreche ich jetzt drüber mit Christoph Jacke, an der Universität Paderborn verantwortlich für die Studiengänge Populäre Musik und Medien. Und er ist auch stellvertretender Direktor des CPOP, Research Center for Popular Music Cultures and Creative Economies. Hallo.
Hallo, grüß Sie.
Herr Jacke, wenn wir uns mal die Realität anschauen, ja, im Radio gibt es Pop- und Kulturwellen oder hier bei uns, ne, wir von Corso widmen uns der Popkultur. Die Hochkultur liefern die KollegInnen von Kultur heute. Die GEMA unterscheidet zwischen E- und U-Musik und E-Musik wird dann auch noch besser bezahlt. Auch wenn wir uns die Fördergelder anschauen, die so fließen, kriegt die E-Kultur deutlich mehr. Also diese Trennung, die ist doch weiterhin da, oder?
Naja, Sie tragen ja selber dazu bei, dass diese Trennung aufgelöst wird, weil Corso ist das beste Beispiel, da steht ja Kunst und Pop. Kunst hat ganz viel mit Pop zu tun und Pop hat ganz viel mit Kunst zu tun, das wissen wir nun wirklich schon seit Andy Warhol. Ich glaube, analytisch als Wissenschaftler gesprochen, da bin ich ja so ein bisschen sozusagen extra neutral, würde ich sagen, dass nur noch in wenigen Bereichen diese Trennung, nämlich Sie haben es genannt, Förderung, GEMA etc., wirkmächtig ist. Es verschiebt sich, das geht aber ja nicht zu Lasten der Seiten der Unterscheidung. Sie haben gerade selber auch vermengt. Ne? Sie haben Hoch- und Subkultur genannt, dann haben sie E und U. Ja, ist jetzt also U ist Sub und so weiter. Also ich glaube, kulturell hat sich das verändert. Das ist der kulturelle Wandel. Da würde ich auch der Ministerin beispringen und sagen, wir müssen viel inklusiver den Kulturbegriff denken, weil das hat Auswirkungen. Und diese etablierten Unterscheidungen sind längst in Bewegung geraten. Denken Sie zum Beispiel beim Theater an eine Figur wie Christoph Schlingensief, der das alles vermengt hat. In der Literatur, in der Musik haben wir dasselbe. Klassik, um mal so ein bisschen pointiert zu sprechen, kann genauso einfach oder komplex sein wie Pop, wenn ich da an Avantgarde-Pop oder komplizierte elektronische Musik denke, sind wir in den Mischfeldern. Also die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt und diese etwas altbackene Unterscheidung, die ja auch im Angloamerikanischen teilweise entgegen des Mythos, das gibt es da nicht, wirkt, auch an den Institutionen, denken Sie an Hochschulen, das verändert sich, das sieht man ja an einem Forschungszentrum und Studiengang, in dem ich tätig bin, das wäre vor 30 Jahren undenkbar gewesen.
Aber trotzdem scheint es da ja auch einen Kampf zu geben, beziehungsweise Ängste zu geben auf der Seite derer, die ihre Kultur sozusagen für die Hochkultur halten oder die sie verteidigen wollen. Sind diese Ängste berechtigt?
Naja, ich würde jetzt inklusiv sagen, Bildung und zwar kulturelle Bildung und das geht dann von der kompliziertesten künstlerischen Seite bis zum auch einfachen, niedrigschwelligen, wo man mitmachen kann, was dann kompliziert werden kann, wenn man sich mehr damit beschäftigt, gehört grundlegend gefördert. Der Mythos, den der Konzertveranstalter, der verstorbene Konzertveranstalter Fritz Rau mal vor, ich weiß nicht, über 15 Jahren auf einer Tagung, wo ich war, auch versuchte schon zu dekonstruieren, also Pop finanziert sich selber, Kunst muss gefördert werden. Nochmal Corso, Kunst und Pop, das ist längst vermengt. Kriterien können trotzdem entwickelt werden, also für eventuell Verbindendes, für Diversität, all das diskutieren wir ja auch tagesaktuell und durchaus auch für Anspruchsvolles in Pop zum Beispiel, dass da aber durch diese kulturellen Verschiebungen auch finanzielle Verschiebungen, Stichwort Politik und Förderung erfolgen, löst automatisch Ängste auf, da ja wahrscheinlich nicht mehr Geld, was das Wünschenswerteste wäre, ausgegeben wird.
Ja, nur ist es aber so, dass im Zweifel Popkultur mehr Anhänger findet, einfacher sozusagen, nennen wir es mal, einen Markt findet, aber vielleicht die, ich nenne sie jetzt mal alte Kultur wie Oper, Konzerthäuser, dass die nicht so viel Publikum findet. Und da ist doch die Angst berechtigt, dass irgendwann, wenn die Förderung sich angleicht, vielleicht einfach auch noch weniger Publikum da ist und dass dann diese Kultur aussterben kann.
Also die Argumentation verstehe ich jetzt nicht ganz. Wenn weniger Publikum da ist, dann verstehe ich zwar, dass man das fördern sollte nach bestimmten Kriterien, denken wir etwa an die bildende Kunst, aber warum dann dadurch mehr Leute automatisch kommen? Ich glaube, dass grundlegend unsere Gesellschaft
von allen kulturellen... Nein, aber die kommen, die könnten dann weiter das genießen, aber wenn sozusagen die Mittel dann nicht mehr da sind, diese Kultur zu fördern.
Ach so, ja gut. Gut, da muss ja generell, das geschieht ja auch, ich habe mit der Ruhrtriennale ja auch mal eine Kooperation gemacht im Rahmen eines Seminars vor langer Zeit, da haben wir viel diskutiert, dass eben Leute auch zum Beispiel in solch ein Theaterfestival integriert werden sollten, die wenig Geld haben. Also das sind Bepreisungsmodelle, die gerade entwickelt werden. Da gibt es, glaube ich, ganz viel Kreativität, auch so etwas wie, ich würde es gar nicht als Gegenüber sehen, wie sogenannte hohe Kunst anständig weiter zu fördern. Ne? Also das nur sozusagen auf der anderen Seite, Popularität darf ja auch nicht bestrafen. Also ich glaube, die Opern und Theater wären froh, wenn sie so viel Publikum hätten. Und deswegen glaube ich, dass sie auch attraktiver werden sollten und trotzdem anspruchsvoll bleiben können.
Was könnte man denn tun, um die Trennung, die es noch gibt, vielleicht aufzuheben? Also müsste man da tatsächlich ran bei der GEMA, da haben wir als Beispiel genannt, bei den Förderungen?
Oh. Ja, ich atme schwer, weil also Sie perpetuieren diese Trennung ja ständig in unserem Interview. Ja, also Sie behaupten ständig, die gäbe es noch. Ich sehe die nicht mehr und das meine ich entspannt, ohne Ängste. Sie wirkt natürlich nach und die GEMA ist aus guten Gründen wahrscheinlich mit die langsamste Institution, noch langsamer oder genauso langsam wie die Wissenschaften. Und deswegen ist sozusagen diese Unterscheidung ganz mächtig am Wackeln, würde ich behaupten, als Wissenschaftler, also auch sozusagen auf institutioneller Ebene. Und zum anderen, dadurch verschieben sich ja nicht, das Geld wird ja jetzt nicht anderen Institutionen, die bisher mehr bekommen haben, weggenommen. Dass der Hintergrund des Ganzen ist ein großes Missverständnis, auch wenn Pop immer als Genre gesetzt wird. Ja, und dann ganz bösartig gesprochen, da gibt es in den Popular Music Studies Ausführungen noch und nöcher dazu. 70er, 80er, so Pop ist weiblich, ist Plastik, ist künstlich, ja, ist das Seichte. Rock ist dann so, da geht die Unterscheidung wieder neu los, ist männlich und echt und hart. Ne? Das ist also auch schon Quatsch gewesen, wenn ich das mal so flapsig sagen darf. Und deswegen begleite ich sie nicht weiter in der Verfestigung dieser Unterscheidung. In Pop ist anspruchsvoll avantgardistisches genauso unterwegs wie eingängiges, niedrigschwelliges, natürlich auch kulturell auch in der Oper oder im komplexen Theater sein kann. Also ich sehe da das Problem gar nicht so. Ich weiß aber, welche Auswirkungen das hat. Gestatten Sie mir diese Freiheit als Analytiker an der Stelle.
Vielen lieben Dank, Herr Jacke, für das Gespräch.
Bitte.
Corso. Kunst und Pop.